Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6:30, DRS 1 mit dem Zwischenhalt. In unserer besinnlichen Halbstunde geht es heute um die Meditation, die auch die Wissenschaftler immer mehr interessiert. Meditieren wird nicht mehr länger als Esoterik angeschaut, sondern hat eine messbare Wirkung auf den Körper und auf das Hirn. In ein paar Minuten beschreibt euch im Zwischenhalt ein Meditationslehrer, wie er vom Meditieren profitiert. Zuerst hören wir jetzt von einem israelischen Film über Bus, wo weniger die Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr die Frauenrechte. In Israel sind immer mehr Busse unterwegs, wo die Frauen von den Männern getrennt sitzen müssen, weil ein paar orthodox-jüdische Gruppen das so wollen. Eine Umfrage sagt aber, dass 80% der Israelis gegen solche koschere Buslinien sind. Und sogar auch 30% der orthodoxen Juden sind dieser Meinung, weil auch sie im Bus gerne neben einer Frau sitzen würden. Der neue Dokumentarfilm «Black Bus» von der Anat Zuria, der dieses Jahr auch an der Berlinale gezeigt worden ist, hat Israel schon zu lebhaften Diskussionen geführt. Denn dort gehen Frauen wegen dieser Diskriminierung vor Gericht. Auch schon vor «Black Bus» hat Anat Zuria mit Dokumentarfilm auf Diskriminierung von orthodoxen Frauen aufmerksam gemacht. Der Igal Avidan hat die Filmemacherin zu Berlin getroffen.
Als Anat Zuria einen orthodoxen Mann heiratete, musste die weltliche Jüdin die drei zentralen Themenbereiche einer orthodoxen jüdischen Familie folgen. Sie hält den Schabbat ein und eine koschere Küche. Sie folgt auch die Reinheitsgebote, indem sie am Ende ihrer Menstruation und nach jeder Entbindung, inzwischen hat sie bereits 5 Kinder, das Ritual Bad Mikve besuchte. Um den vollständigen Kontakt des reinen Wassers mit dem Körper zu sichern, musste auch Anat Zuria Schmuck, Lippenstift, Nagellack und jede Bekleidung ablegen. Eine Zeit lang arbeitete Zuria als Malerin und zu allem Übel stieß sie im Ritualbad auf eine besonders strenge Vorseherin.
Die Bademeisterin ließ mich nicht hinein, weil ich die Farbflecken vom Malen nicht entfernen konnte. Sie beharrte darauf, dass nichts zwischen dem Körper und dem Wasser trennend stehen durfte. Es war absurd, denn ohne einzutauchen durfte ich meinen Mann nicht mehr berühren und natürlich auch keinen Geschlechtsverkehr haben. Wir stritten heftig, mehrere Rabbiner wurden geholt. Schließlich musste ich, um ins Wasser zu gehen, die Bademeisterin austricksen.
Anat Zuria war bereits dreifache Mutter, als sie begann, in einer orthodoxen Filmschule zu studieren. Sie wollte die frauenfeindliche und spannungsreiche orthodoxe jüdische Welt auf die Leinwand bringen. Sie wollte als Abschlussarbeit einen Film über das Ritualbad drehen, aber der Schulleiter warnte davor, dass sogar der Anblick eines Zehen als unkeusch und Gotteslästerung gelte. So drehte sie den Film Tehorah, hebräisch für rein, erst nach dem Studium. Darin erzählen orthodoxe Frauen zum ersten Mal, wie sehr die immer strengeren Reinheitsgesetze in ihrem Intimbereich eingreifen. Von einer Kommilitonin erhielt Zuria die Idee zu ihrem zweiten Film. Die aus Russland stammende Frau sagte, sie bekommt im rabbinischen Gericht keine Scheidung und versteht immer noch nicht, warum. In Israel müssen Juden vor einem Rabbiner verehelicht und geschieden werden, Christen bei einem Priester. Standesämter gibt es nicht. Ihr Mann hatte sie vor der Geburt verlassen, zahlte für das gemeinsame Kind niemals Kindergeld und blieb den meisten Sitzungen fern.
Ich bin zum ersten Mal in ein rabbinisches Gericht gegangen und das hat mein Leben geändert. Es war ein Schock, denn ich habe plötzlich verstanden, dass dies eine theokratische Institution ist. Die Sitzung wurde von 3 alten Rabbinern geführt, die eine Mischung zwischen Hebräisch und Jiddisch sprachen, die ich und meine Freunde nicht verstanden. Mit meiner Freundin redeten sie kein Wort, weil sie eine Frau ist. Ich habe irgendwie verstanden, weil der abwesende Ehemann keine Scheidung will, können die Rabbiner keine Scheidung erzwingen. Meine Freundin müsste ihren Mann dazu überreden.
Wieder überraschte Zuria, die in ihrem Film Mekudeshet, hebräisch für verehelicht, zum ersten Mal Zitate aus einer Sitzung des rabbinischen Gerichts wiedergibt. Man hört, wie die Rabbiner die Frau unter Druck setzen, die ihr zustehende Scheidung vom trotzigen Ehemann zu erkaufen. Sogar ein Oberrabbiner schaute sich den Film an und bedrohte den scheidungsunwilligen Mann mit Gefängnisstrafe, bis er seine Frau die Scheidung doch erteilte. In ihrem neuen Film dringt Zuria als Erster in die sogenannten Koscherbusse ein, in denen Frauen durch die hintere Tür ein- und aussteigen müssen und nur im hinteren Teil des Busses sitzen dürfen. Seit 15 Jahren führen immer mehr Buslinien diese von einem radikalen Rabbiner geordnete Trennung ein, inzwischen in über 2000 Bussen täglich. Alle Verkehrsminister, die die Buskooperative subventionieren und offiziell kontrollieren, versprachen, die Trennung sei eine freiwillige. Im Film sieht es anders aus. Als die beiden Filmheldinnen versuchen, vorne einzusteigen, schickt sie der bärtige Busfahrer zum hinteren Eingang. Nun fordern orthodoxe Rabbiner in Tiberias eine Trennung in eine Buslinie, die auch durch weltliche Stadtteile fährt. Die Ungläubigen sollen erfahren, wie gut diese Keuschheit sei, hieß es. Anna Zuria sieht das ganz anders.
Mich erinnert das an islamischen Fundamentalismus, wo die sogenannte Reinheit zum obersten Wert erhoben wird. Eine alte Frau zum Beispiel würde viel lieber vorne neben dem Busfahrer sitzen, weil sie unsicher ist, wo sie aussteigen soll oder weil sie Hilfe beim Ein- und Aussteigen braucht. Das passiert doch täglich. Nun behandelt man sie respektlos und unmenschlich, weil die Trennung der Geschlechter viel wichtiger sei.
Gegen diese Art des koscheren Busfahrens als eine Diskriminierung von Frauen klagte 2007 eine Gruppe religiöse Frauen und die jüdische Reformbewegung vor dem obersten Gericht. Verkehrsminister Israel Katz von der Likud-Partei ignorierte das Gutachten der Oberstaatsanwaltschaft, wonach eine Trennung zwischen Männern und Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln gesetzwidrig sei. Das oberste Gericht gab daher am vergangenen Mittwoch einer einstweiligen Verfügung statt, dass der Verkehrsminister innerhalb von 60 Tagen erklären muss, warum er die Empfehlungen der Expertenkommission nicht akzeptiert. Bis dahin werden die Busgesellschaften keinerlei Trennung durchführen und jede Gewalt unterbinden müssen. Sie werden nicht mehr die umstrittenen Buslinien als koscher bezeichnen dürfen. Das Ministerium wird Kontrollen durchführen, um sowohl Gewalt als auch erzwungene Trennung zu unterbinden. Israel ist zwar die einzige Demokratie im Nahen Osten, aber diese wird zunehmend von radikalen orthodoxen Gruppen unterminiert, deren Frauen durchschnittlich 8 Kinder haben und ihre eigene Unterdrückung vererben. Die stille liberale Mehrheit muss diese Frauen schützen, um seine eigenen Werte zu verteidigen.
Der Igal Avidan über den israelischen Dokumentarfilmerin Anat Zuria. Um Reinheitsregeln und Ritualbäder geht es auch in der neuen Ausstellung vom Jüdischen Museum Hohenems im Vorarlberg, nicht weit von der Schweizer Grenze. «Ganz rein» heisst die kritische Ausstellung, wo im Rahmenprogramm auch die feministische Kritik an ein paar Reinheitsgebote im Judentum thematisiert. Ein Teil der Ausstellung ist auch die frisch renovierte Mikwe von Hohenems. Das ist das älteste jüdische Ritualbad von Österreich.
Thank you.
losen der Zwischenhalt auf der Reise. Es ist 19 vor 7. Meditation hat eine positive Wirkung auf Körper und Geist. Das wissen die selber meditieren, schon lange. Jetzt wird der Einfluss vom Meditieren auf das Hirn, auf das Wohlbefinden und auf den Körper immer mehr auch wissenschaftlich untersucht. Die Meditation ist aus dem Ecke von der Esoterik rausgekommen und auch bei den Wissenschaftlern salonfähig geworden. Zudem trägt nicht zuletzt auch der Dalai Lama bei. Er interessiert sich sehr für die Wissenschaften und nimmt in diesen Texten in Zürich am Kongress Mind and Life teil, wo Hirnforscher mit buddhistischen Mönchen diskutieren. Was bringt die Meditationsforschung der Gesellschaft? Was der Wissenschaft? Die Katrin Uelci hat mit dem Fred von Alma geredet. Er ist Buddhist und Meditationslehrer.
Fred von Alma, Sie meditieren seit Jahrzehnten. Was für Veränderung von sich selber haben Sie eigentlich festgestellt in dieser ganzen Zeit mit dem Meditieren?
Also eigentlich ist das eine Frage, die man die anderen Fragen um mich herum Wir sagen aber, wirklich Erfolg bei Meditation wäre, wenn die um einmal sagen, du hast dich so verändert, so toll, was machst du? Da warten wir immer noch drauf. Für mich selber könnte ich sagen, wenn ich versuche, überhaupt zu vergleichen mit vor 30 oder 40 Jahren, was sehr schwierig ist, sich vorzustellen, wie man dann war, dass ich mich innerlich sehr viel freier fühle, sehr viel unbeschwerter. Ganz sicher sehr viel verbunden mit Menschen, mit dem Dasein. Das ist eine Wahrnehmung, die von mir innerlich sehr stark da ist. Also das Gegenteil von Isolation oder Einsamkeit. Wobei, wenn man in diesem Zustand ist, weiss man das eigentlich meistens nicht. Ich kann das erst rückblickend sagen, dass ich vergleichsweise mich sehr viel näher von mir selber und von anderen, vom Leben fühle und sehr viel freier.
Jetzt gibt es viel Forschung, die betrieben wird mit Meditierenden, wo man schaut auch vor allem auch, wie das Hirn sich verändert. Man hat auch Sachen festgestellt wie die Hirnrinde, die viel dicker ist bei Meditierenden. Man geht zum Teil davon aus, dass Meditierende ein besseres Gedächtnis haben, dass auch die Altersvergesslichkeit nicht so stark ist. Können Sie das von sich behaupten, dass Sie weniger vergesslich geworden sind?
Also ich bin sicher nicht weniger vergesslich als vor 10, 15 Jahre, sondern mehr. Mit 67 ist das, glaube ich, ein natürlicher Prozess. Bei denen stärker, bei denen weniger. Wie es wäre, wenn ich nicht meditiert, das weiß ich nicht. Aber in dieser Beziehung muss ich sagen, habe ich jetzt da keine fantastischen Unterschiede gesehen bei mir. Auch bei etlichen Kollegen in meinem Alter, muss ich sagen, sehe ich auch nichts.
Meditation ist in den letzten 10, 20 Jahren fast zu einem boomenden Forschungsfeld geworden. Man interessiert sich sehr heute, macht viele Forschungen. Ist das jetzt eine Aufwertung von der Meditation?
Ich denke, für viele Menschen ist das eine Aufwertung, die vielleicht vorher das gar nicht ernst genommen jetzt finden. Vielleicht sei es etwas, was man sich dafür interessieren könnte. Für mich selber ist es gar keine Aufwertung. Und ich denke, für die, die seriös praktizieren, grundsätzlich ist es keine Aufwertung, weil die Grundlage für eine Meditationspraxis ist, selber erkennen und erfahren, was es einem bringt. Und aus dem heraus wird man inspiriert und motiviert, weiterzufahren, die Praxis zu vertiefen. Und wenn es das nicht macht, bei jemandem, sogar wenn sämtliche Wissenschaftler das Gegenteil behaupten, es würde ja gleich nichts bringen. Es muss in einem selber wirklich einen Unterschied machen. Man muss selber erfahren haben, was es bringt, für das man etwas doch relativ Aufwendiges und Anspruchsvolles wirklich weiterzieht und konsequent weiterübt.
Was für Vorteile hat es denn jetzt, dass die Forschung sich auf das Gebiet mehr oder weniger stürzt, dass das immer mehr über Meditation geforscht wird? Das muss doch irgendjemand auch einen Vorteil bringen.
Ich denke, es gibt sehr viele Aspekte, gerade von der Achtsamkeit, wo Menschen können helfen, unterstützen. Gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit Stress, im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen, auch im Zusammenhang mit Rückfällen bei Depressionen. Ich denke, grundsätzlich wäre es für unsere Gesellschaft fantastisch, wenn die Menschen wieder mehr zu sich kämen, mehr Verbundenheit mit sich selber und anderen noch im Leben würden erfahren, weniger schnell wären, sondern gemächlicher. Aber das sind jetzt nicht unbedingt Qualitäten, die Meditation erforschen, wahrscheinlich im Sinn haben. Aber ich weiß es nicht. In jedem Fall weiss ich, dass die Idee wäre, Meditation von liebevoller Güte, vielleicht sogar in die Schulen oder in die Firmen zu bringen. Wenn das wirklich gelingt oder das jemand kann glaubwürdig lehren kann, denke ich, das wäre fantastisch. Aber ich bin einmal mehr nicht so sicher, in welcher Richtung das Ganze würde bringen. Es wäre eine Richtung, die von mir aus positiv ist, aber wenn ich die Welt und die Wirtschaft schaue, kann ich mir schwer vorstellen, dass das von Interesse ist.
Wenn es Interesse wäre, dass man meditieren würde, um noch mehr Leistung zu bringen und noch mehr könnte rausholen aus Firmen, vielleicht auch aus Menschen sogar, dann wäre es nicht die richtige Richtung.
Bei den Weichen. Dann wäre es nicht die richtige Richtung von mir persönlich ausgesehen. Dann wäre es völlig sogar das Gegenteil von dem, was eigentlich ursprünglich darum ging, in der Meditation oder auf einem spirituellen Weg.
Fred von Almen, Sie haben jetzt gesagt, spirituellen Weg gehört zu der Meditation, der spirituelle Weg?
Nicht unbedingt. Ich würde sagen, es ist stufig. Man kann Meditation brauchen als Hilfsmittel für verschiedene Zwecke, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Bei Stress, bei chronischen Schmerzen und Ähnlichem. Man kann aber Meditation weiterentwickeln und als ein wichtiges Werkzeug auf einem spirituellen Weg anwenden. Aber es ist nicht unbedingt das Gleiche. Meditation ist sicher ein hilfreiches Mittel auf einem spirituellen Weg. Aber man kann meditieren, ohne dass man interessiert sein an einem spirituellen Weg.
Geht denn nicht etwas verloren, wenn man den spirituellen Aspekt bei der Meditation ganz weglässt, wenn man das nur noch als Wellness-Bereich nutzt, indem man sich ein bisschen entspannt, um nachher dann eben gerade wieder sehr aktiv weiterzumachen? Verliert Meditation denn da nicht etwas?
Ich denke, sie verliert nicht eigentlich etwas, sondern sie hat etwas noch nicht gefunden. Es ist wie wenn man bei einem Haus die erste Stufe aufgeht bis ins Parterre, aber man ist noch nicht in den ersten Stock oder auf die Dachterrasse gekommen. Aber man hat das nicht verloren, sondern man ist einfach noch nicht auf die Idee gekommen oder man hat noch kein Interesse gehabt, noch weiter aufzugehen oder noch tiefer einzudringen in die Möglichkeiten vom menschlichen Geist, vom menschlichen Herz. Und letztlich geht es um Möglichkeiten vom menschlichen Geist auf dem menschlichen Herz und nicht um Meditation per se, wenn man von einem spirituellen Weg redet.
Meditation hat schon länger, also sicher seit den 60er Jahren, den Weg in den Westen gefunden. Hat sich Meditation von einem religiösen Hintergrund gelöst?
Zum Teil würde ich sagen, schon. Ich sehe Situationen, wo sie sich dem wieder nähern, also dadurch, dass man jetzt nicht mehr muss verstecken, wo die ganzen Meditationen herkommen, eben wie zum Beispiel aus der buddhistischen Lehre. In dem Sinn sind viele Menschen auch wieder offener und interessierter zu schauen, was es dort sonst noch an Mitteln und an Möglichkeiten gibt. Sie sind offener und interessierter, spirituellen Praxisweg als solcher zu erforschen und nicht nur einen kleinen Aspekt der Meditation.
Sich der Religion wieder mehr zuwenden, das kann ja auch heissen, dass man dann vielleicht auch eher in eine extreme Richtung geht oder sogar ein bisschen fanatische Richtung. Ist denn das auch eine Gefahr, dass zum Beispiel jetzt mit der Meditation, seit sie mehr akzeptiert ist, man kann zugeben, dass man das macht, vielleicht auch, dass man sich dem Buddhismus zuwendet, dass das auch in eine extreme Richtung führen kann?
Das kann es ganz definitiv, tut so. Innerhalb des Buddhismus gibt es sehr viele verschiedene Richtungen. Die kommen ja aus ganz verschiedenen Kulturen an, von Sri Lanka über China, Südostasien bis Korea, Japan. Und da gibt es eindeutig Richtungen, oder ich sage jetzt mal Schulen oder Sekten, die haben schon gewisse kultische oder sektiererische Züge, und zum Teil schon eindeutig. Und es gibt andere, wo es wirklich darum geht, der Geist freier, offener und verbundener zu machen. Also da ist auch wieder eine grosse Skala da. Und Religion kann, wenn wir wissen, jede Religion, wenn wir wissen, kann sehr zerstörerisch sein, ja, in der Ausrichtung. Haben wir im Christentum, haben wir im Hinduismus, haben wir genauso auch im Buddhismus.
Der Fred von Almen, Buddhist und Meditationslehrer, befragt von der Katrin Uelci. Morgen um 8:30 hören Sie auf DRS2 in der Sendung «Perspektiven» mehr zur Meditationsforschung und darüber, wie sich die Meditation von der Spiritualität gelöst hat und wieder zu ihr zurückfindet. Das ist DRS1, unterwegs zum Sonntag mit der besinnlichen Halbstunde Zwischenhalt. Und jetzt läuten wir den Sonntag ein, und zwar mit der Glocke von der christkatholischen Kirche St. Peter und Paul zu Bern. Wer mit dem Zug von Norden her in den Berner Hauptbahnhof einfährt, über den grossen Eisenbahnviadukt hoch über der Aare, dem präsentiert sich nach Südosten hin eine Aussicht wie aus einem Bilderbuch. Poetisch hat das die Schriftstellerin Maria Waser beschrieben, wo sie als junges Mädchen das erste Mal mit dem Zug zu Bern angekommen ist und dabei noch die Vorgängerbrücke vom heutigen Viadukt überquert hat. Begeistert hat sie festgehalten, der ungeheure Brückensprung, tief unten grün buckliges Wasser und oben am Himmel die weißen Berge. Aber dazwischen die Stadt. Stadt wie aus Fels, grauer Fels über grünem Abgrund. Häuser, Türme, alles ineinander gerammt. Und zuhöchst prachtvoll aufgerichtet, der Münsterturm. Links vom Münsterturm aber sticht aus der nördlichen Altstadtsilhouette direkt neben dem Rathaus der markante Turm der Berner Kathedrale raus. Doch, die Stadt Bern ist seit 1876 Sitz vom christkatholischen Bischof der Schweiz und die christkatholische Kirche St. Peter und Paul ist somit tatsächlich eine Kathedrale. Das recht imposante Gotteshaus, eine dreischiffige Basilika mit quadratischem Frontturm und Querhaus, ist in den Jahren 1858 bis 1864 als erste katholische Kirche zu Bern seit der Reformation erbaut worden. Sie gilt als eines der originellsten und bedeutendsten Werke der Neugotik in der Schweiz, weist allerdings in den Einzelformen auch deutliche Bezüge zur Romanik auf. Die Proklamation von der päpstlichen Unfehlbarkeit im Jahr 1870 hat auch zu Bern zu der Spaltung von der katholischen Gemeinde in zwei Flügel geführt, die später als christkatholisch und römisch-katholisch bezeichnet worden sind. Nach ein paar Kontroversen ist das Gotteshaus schliesslich durch eine behördliche Verfügung der christkatholischen Mehrheit zugesprochen worden und die römisch-katholischen sind ausgezogen. Am 28. Februar 1875 hat in der Kirche St. Peter und Paul der erste christkatholische Gottesdienst stattgefunden. Die neuen Besitzer von ihr, die haben sich hier in der allgemeinen Stimmung als Kuckuck-Katholiken müssen beschimpfen lassen, weil sie sich angeblich in ein fremdes Nest gehockt haben sollen. Während der letzten Jahrzehnte ist das Gotteshaus umfassend renoviert worden. Im Turm hängen 3 Glocken. Auf der kleinen, der Christusglocke aus dem Jahr 1939, steht das Wort von Paulus. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Thank you. mit der Reise unterwegs zum Sonntag. Das war unsere besinnliche halbe Stunde Zwischenhalt. Wir haben den Sonntag eingeläutet mit der Glocke der christkatholischen Kirche St. Peter und Paul zu Bern. Auf unserer Internetseite drs1.ch finden Sie übrigens unter Sendungen und Zwischenhalt das Glockenarchiv. Dort finden Sie ganz einen Haufen Beispiele und Informationen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.